Moin moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So Leute, ich bin heute ganz alleine, heute ist Podcast ohne Frank, der hühnert hier noch tatsächlich rum und hat gesagt, er hat keine Lust auf euch. Der Tropf ist gelutscht, das ist der letzte Podcast heute.
Nachdem das letzte Mal mit dem Upload schon so holprig war.
Mann, war ein Spaß. Oh, hier, also es war eine gute Zeit. Ich habe ja eine geile Sportauto mir gekauft, ne? Jetzt habe ich die gar nicht dabei. Titelgeschichte 700 PS Testarossa. Ich habe die aber nur gekauft, weil die letzte Geschichte in der Zeitung ist...
Fiat Panda?
Nee, dein Sportauto nicht. Die letzte Geschichte ist getunte 928er. Und zwar ist eine Zeitung von 1986. Und da ist ein Gemballer drin, ganz früher Gemballer 928, natürlich ein Strosek. Und auch ein DP Motorsport. Mhm. Also ist ja überbreit, das Ding, ne? Ist ja ganz krank. Ich habe inzwischen auch, also das habe ich die Zeitung gekauft, die Zeitung war so geil, weil dieser Testarossa-Bericht da noch drin ist und dann die besten Luxus-Coupés der Welt, heißt der Vergleichstest. Das ist noch Jaguar XJS gegen BMW und vor allen Dingen, es ist dabei...
Ja, SEC wahrscheinlich, ne?
Es ist 560 SEC dabei und ganz ernsthaft, im Test ohne Cut, 300 PS, 6,6 Sekunden auf 100.
Oha, okay.
Und 248,4 Höchstgeschwindigkeit.
Alter, das passt.
Ansage. Ja, ja. Boah, was eine Rakete. Genau, die Zeitung habe ich nur wegen diesem Strosek gekauft. Ich habe sowieso, ich hatte da so einen ganz netten Kontakt zu einem Volvo-Menschen wegen dem 760 Turbo, also einem Techniker von Volvo Deutschland. Und der schrieb nur, ey, hier, pass mal auf. Er hört auch unseren Podcast immer, hat gesagt, du musst dir von alte Schule den Podcast anhören mit Vittorio Strosek. Mhm. Und danach wirst du den Wagen nicht verkaufen wollen, sondern selber behalten wollen. Ich habe mir den Podcast angehört und ist echt ein geiler Podcast. Also wenn man auf so Design steht, also alte Schule ist die Folge aus dem Februar 2020 ist die. Mhm. Ich glaube Folge 34, was, keine Ahnung. Vittorio Strosek lohnt sich. Weil was der alles gemacht hat, das wusste ich gar nicht. Das ist ja absurd. Es gibt ja kaum einen, also da kommt es ja gar nicht dran vorbei an dem Mann, an dem Strosek. Unglaublich. Und ganz geil, wie er auch, das steht auch in der Sportauto im Test drin, er war der Erste, der so einen Heckflügel gebaut hat, auch für 928er und auch TÜV für gekriegt hat. Mhm. Und die anderen haben es dann nachgebaut, alle ihm. Ne? Aber er hat es erfunden. Er war auch der Erste, der sich überhaupt mit 928 mit dem Design beschäftigt hat. Und die waren tatsächlich in den Anfang der 80er Jahre, die haben eine solche Menge von diesen Kisten umgebaut, dass die der größte Porsche-Tuner der Welt waren.
Wahnsinn, ja, für einen Moment dann.
Total krass. Stark. Die haben unglaublich, in welchen Stückzahlen die Dinge rausgehauen haben. Und sehr geil auch, das glaube ich auch, das ist ein guter Hinweis gewesen, nämlich, ich würde mir eigentlich keinen 928er kaufen. Das war nie mein Thema. Ich finde den gut, aber ich wollte nie einen haben. Mhm. Und er hat auch gesagt, nee, war dann die Frage, ja, wer hat denn das gekauft? So, die Anspielung, waren jetzt die ganzen Kiezgrößen bei dir und so? Nee, war gar nicht. Mhm. Sondern das haben irgendwelche Designer und Geschäftsleute und was auch immer, haben sich 928 Strosek gekauft, die hätten aber nie den normalen gekauft. Das ist das Lustige.
Ja, und ich glaube, da kommt ja das Interessante ins Spiel, dass ein 928 eigentlich zum Tuning gar nicht wirklich gut geeignet war, weil, nee. Weil diese Form war ja sowas von anders. Jeder hatte schon mal irgendwie über einen Flügel, einen Bürzel von einem 911er nachgedacht. Andere Fahrzeuge, die hinten eine normale, ich sag mal, normalen Kofferraum hatten und natürlich tausende von verschiedenen Spoilern vertragen konnten. Beim Porsche 928 ist es das, was das Design angeht, muss das ja zu 100% passen, ansonsten sieht es halt einfach nicht aus.
Ich finde, es passt. So. Es passt wirklich gut und es ist wirklich aufwendig gemacht. Also es ist ja nicht irgendwie, wir klatschen das da mal dran, sondern der war tatsächlich von Anfang an, also wie der seine Firma gegründet hat, unterm Ammersee, war der mit den ganzen Autos bei BMW im Windkanal. Mhm. Und witzigerweise hat BMW auch immer gesagt, ja komm, weil die Daten brauchten. Mhm. Also für die war das auch ein Vorteil, dass da jemand was macht im Windkanal, mhm. dass sie Daten sammeln können. Und der hat tatsächlich, ist das im Windkanal getestet worden alles. Mhm. Und ja, also geil. Also ich habe das gehört und Sebastian, falls du uns zuhörst, du fühlst dich ja angesprochen, du hast recht, dieser Bericht von Alte Schule, beziehungsweise dieser Podcast mit dem Vittorio Strosek, hat mir den Wagen noch mal näher gebracht, um es mal so auszudrücken. Ja, ist einfach eine geile Kiste.
Tja.
Ja.
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 Ich bin gespannt, was passiert. Aber
ja, das war ja ein heißer Einstieg. Ich glaube, Leute, es tut mir leid, ihr werdet noch öfters von dem Fahrzeug hier hören, den Podcast. Dafür beschäftigt mich die Kiste zu viel. Ich habe diese Woche wieder drin gesessen. Dann habe ich auch mal ein Bild gemacht, ein
Foto aus dem Auto raus.
Aus dem Auto raus in die Halle rein. Habe das mal als Hintergrundbild mal einen Tag auf meiner Facebook-Seite gehabt. Und ja, der Strosek Porsche irgendwie, ich glaube, der muss, vielleicht hat er sich auch in mich verliebt.
ja, manchmal finden die Autos ja ihren neuen Besitzer selber. Ne? Aber weil das gerade so gut passt, ich habe diese Woche gesehen einen Trailer, es wird wohl eine neue Serie geben, eine neue Auflage von Miami Vice. Miami Vice finde ich...
Heißer Scheiß, Miami Vice.
Genau. Mhm. Ich finde, Miami Vice war ja auch, was Autos angeht, ich sag mal, total stilbildend. Wenn damals in Deutschland Miami Vice lief und man hat dann AMG-Fahrzeuge, Porsche, dann damals den ich sag mal, die Replika, die haben ja eine Manchi-Replika gehabt, das wissen auch die wenigsten wahrscheinlich, auf Corvette-Basis.
Also genau, und das fand Ferrari aber ziemlich scheiße.
Genau.
Hat Ferrari ihnen auch einen neuen Testarossa gegeben.
Genau, und dann gab es irgendwann einen neuen Testarossa. Damals noch ein Mono Specchio.
Geil, also mit einem Spiegel, das ist der einzig wahre.
Genau, der oben angeschlagen ist.
Weißt du, warum der oben angeschlagen ist?
Na?
Damit du über das Heck gucken kannst.
Okay.
Weil der hat ja so einen breiten Hintern. Also wenn du von hinten guckst, hast du ja auf jeder Seite, ich sage jetzt mal 3 cm Flanke, gerade Flanke.
Ja.
Und die Flanke geht ja geschwungen nach vorne weg. Und wäre der Spiegel unten und ganz normal nur das Gehäuse, würdest du darüber nicht hin, du würdest gar nicht gucken können. Deshalb ist der weiter oben und nur einer und dass du über das ganze Auto hingucken kannst. Ich finde, es sieht auch am geilsten aus. Und dann aber nicht in Weiß, sondern in Padua auf der Messe stand der in Blau-Metallic. Hammer. Das traut sich ja wie kein. Bei uns sind die immer rot oder weiß oder schwarz.
Wobei ich sagen muss, weiß ist bei dem Miami-Weiß-Auto und.
Ja, deshalb finden den alle in Weiß geil.
Cool, ne?
Ja, aber ich finde in so einem Blau-Metallic und dann mit braunem Leder, so wie so ein feiner italienischer Herr den fahren würde, so muss das sein.
Und hast du damals Miami-Weiß geguckt?
Ja, klar.
Kannst du dich noch daran erinnern? Da gab es ja viele Folgen, da haben ja wirklich einige Schauspieler auch mitgespielt, die eine Gastrolle hatten, wie zum Beispiel Phil Collins. Gibt es eine Folge mit Phil Collins und was fährt Phil Collins? Er spielt den Bösen, spielt so einen Hi-Opi, fährt einen weißen Jalpa mit weißem Leder.
Geil.
Auch richtig geil. Auch die Aufnahmen insgesamt ist ja ein Lamborghini Jalpa, finde ich, ist auch so ein Auto.
Jalpa ist echt hübsch. Der Jalpa ist ja im Endeffekt ein gecleanter Uraco, ne?
Genau.
Mit Dach zum Rausnehmen sozusagen.
Genau.
Wird nur noch getopft vom Silhouette.
Der Silhouette ist
nochmal ein Schlag drauf, weil der nochmal cleaner ist.
Ja, irgendwie. Den finde ich noch schlichter, genau.
Noch schlichter. Geiles Auto, gefällt mir auch.
Ja.
Finde ich gut. Jalpa finde ich geil. Hat, glaube ich, ein Kunde von mir hat einen Jalpa. Der hat einen roten Jalpa. Ja, der hat einen Jalpa. Der hat keinen Uraco. Der hat einen Jalpa. Ist richtig.
Ja, klasse.
Ich habe mich da mal mit beschäftigt. Ich wollte mir mal, da war ich mal in einer alten Garage, so in der Endphase, da hatte ich mir überlegt, kauft man sich mal einen Uraco.
Ja, da waren die doch so bei 50, 60?
Ja, maximal.
Genau.
Da gibt ja einen Uraco P200, P250 und P300. Mhm. Das sind jeweils die Hubräume. Es gibt den mit 2 Liter Hubraum und 8 Zylindern, also 1998 Kubik. Italien wegen der Steuerformel gab es die alle als 2 Liter. Das kann natürlich gar nichts. Das Ding hat ja null Drehmoment, hat irgendwie 150 PS, ist für den Arsch auf Deutsch gesagt. Und jetzt, am besten ist halt ein 300er. Und ich habe mir einiges im Internet dann angeguckt, blub, und dann lässt man Detailfotos schicken und fällt es immer hinten vom Stuhl. Mhm. Weil die Autos sind zu günstig, als dass da einer. Da
kriegst keiner Bilder, drin investiert.
Nee, keiner investiert. Und dann kriegst du so Sachen wie von einem angeblichen Sammler frisch aus dem Service. vorne neue Reifen, ja, warum hinten nicht? Keine Ahnung, hinten waren uralte Pellen drauf, aber auch noch ganz andere obendrein, weißt du? Vorne Pirelli, hinten Michelin oder irgendwie so ein Scheiß. Ey, ganz ernsthaft, was willst du mit so einem Auto? Da weißt du genau, wie der gepflegt wird. Der ist am Leben erhalten worden, aber nicht gepflegt.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, mit so einem Auto mit schlechten Reifen auf der Hinterachse machst du schnell einen Abflug bei Nässe, ne?
Und also ja, richtig schnell. Mit dem, der Uraco fand ich auch geil. Der hat so ein geiles Armaturenbrett, die frühen, wo du dann Drehzahlmesser und, also du sitzt ja leicht versetzt und Drehzahlmesser und Tacho sind, also der hat so mehrere runde Instrumente in eckigen Öffnungen so praktisch und die zwei großen, ganz außen jeweils, das sind Tacho und Drehzahlmesser. Sieht total spooky aus, wenn du da reinguckst. Ja, du weißt ja, dass der Uraco, dass der Ferrari 308 GT4 eigentlich der, warte mal, wie rum war es?
Der Optik-Uhrenwurf
war. War der der Uhrenwurf oder war der, nee, der Uraco war der Uhrenwurf für den Ferrari, so rum war es. Kann das sein? Und dann hat Lamborghini übernommen den Entwurf. Irgendwie sowas. Das hängt auf jeden Fall zusammen. Und wenn man die beiden von der Seitenansicht sieht, dann sind weiß die, man auch, worum es geht.
Da sind die sehr ähnlich.
Aber irgendwie ist es auch gut, dass ich keinen Uraco habe. Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Auto, bei dem du natürlich, wenn du ihn über eine längere Zeit hast, häufig Geld reinsteckst und trotzdem wenig fährst. Und dann geht irgendwann ein bisschen der Spaß verloren. Also diese Autos sieht man ja auch, fahren wirklich ultra selten. Ja. Ich finde die trotzdem super und ich finde interessant, wenn man jetzt mal genauer hinguckt und man guckt sich wirklich auch die alten Serien von Miami Vice Folgen an, da sieht man eben tatsächlich da AMG-Fahrzeuge fahren, also damalige AMG-Fahrzeuge in den 80ern, die hat man in deutschen Filmen natürlich kaum gesehen. Und Porsche 911 sowieso, 928, aber es ist auch alles dabei. Also alles, was Rang und Namen hat, damals in Miami dort ganz weit vorne, also von daher die Serie. Ich freue mich auf die neue. Denn in dem Trailer von dem neuen spielt natürlich auch wieder ein weißer Testarossa mit. Wobei kein Manus Becchio.
Wo du Testarossa sagst, da fällt mir wieder die Zeitung an, die Sportauto. Da gibt es noch einen geilen Zusammenhang. Die ganzen König-Autos, die hat der Strosek entworfen.
Ach so, du meinst die Verbreiterung von den König-Ferraris?
Ja, das Design kommt von Strosek.
Ah, okay, wusste ich auch nicht. Okay.
Auch geil, ne? Also das ist also, hinten ist Strosek mit seinem 928er und vorne auf der ist ja der König Competition hieß der ja, der Testarossa mit diesen 700 und hinterher hat er 1000 PS gehabt. Das Design kommt von Strosek. Überhaupt, man muss die Folge hören, es ist unglaublich, wo der über seine Finger im Spiel hatte, auch bei anderen Tunern, wo du sagst, was? Ach so, der Strosek hat es entworfen, ich lache mich tot. Ja, also Projekt 2 zum Beispiel, VW-Busse. Diese ganzen
Antwortteile. Ja, dann alles, was in irgendeiner Form mit Aerodynamik zu tun hat, gab es eben ein paar Designer, die es gemacht haben.
VW zum Beispiel, vor ein paar Jahren, der VW Polo Fun, der ist von Strosek.
Ach, cool.
So kommst du gar nicht drauf. Wenn du es aber weißt und dir den anguckst, dann kommst du drauf. Weil gerade hinten im Heckbereich, wenn du diese Heckschürze siehst, mit dieser runden, mit diesem Ausschnitt, das ist so, der hat ja, sag mal so, der 928er ist ja, im ersten Moment ist der prollig von Strosek, ne, wenn man ihn so sieht. So. Wenn man sich aber mit dem Design beschäftigt und sich ihn mal lange anguckt, dann versteht man den Designgedanken dahinter. Er war ja der Einzige überhaupt, der Erste, der den 928 angefasst hat. Das hat kein Tuner gemacht. Ja? So, und er hat sich ja weiterentwickelt. Zum Beispiel der spätere Strosek Ultra ist ja schon viel cleaner. Und das Design von dem Strosek wurde ja immer cleaner. Der Höhepunkt ist ja hier, was weiß ich, Porsche 964 Speedster mit diesen DE-Lichtern oben drin. Ja, genau. Oder auch hier der hat so Nissan gemacht, so ein 350 ZX oder Z oder
stimmt,
was.
Stimmt, stimmt. So, auch so ein Verbreiter.
Die sind ja ganz clean und rund und in dieser Formensprache ist ja am Ende auch so ein Polo Fun, wenn du ihn genau anguckst. Ne? Also die Umbauten sind ja in diesem rundlich, aber glatt und clean so. Das ist ja über die Jahre eine Entwicklung, wenn man sich die ganzen Strosek-Sachen anguckt. Und tatsächlich 1982 da so einen 928er zu nehmen, neben diese Verbreiterung zu verpassen, diesen Heckflügel, das natürlich wirkt das prollig, aber es ist tatsächlich, das ist übrigens auch sehr geil, fand ich sehr cool. Bei Strosek konntest du nicht kriegen, was du wolltest. Also du konntest nicht zu Strosek gehen und sagen,
mach mir mal dies oder mach mir
mal das. Mach mir mal hier ein goldenes Lenkrad rein und ich will irgendwie. So, nee, Innenräume hätten sie kaum umgebaut, die waren eigentlich immer meistens serienmäßig. Und wenn, es gab einen Strosek-Programmkatalog, du konntest nur das Programm kriegen.
Da drin ist,
sonst nichts. sehr konsequent, sehr geil. Mhm. Ne, also dadurch gibt es natürlich keinen irgendwie von Strosek direkt umgebauten, der irgendwie Schlangenleder innen drin hat und was weiß ich, was mal für komische Ideen kommen kann. Sondern die sind eigentlich, er ist ja auch hier, der hier steht. Ja, der ist ja innen drin, ist ja ganz schlicht. Er hat diese Magnetboxen, diese zusätzlichen, die auch übrigens einen sehr, sehr geilen Klang haben in dem Auto.
Ist immer noch, ja.
Ja, mega. Ich war echt überrascht, wie gut es klingt. Und sonst ist da innen drin nichts. Ne? Ich finde aber, der hätte wenigstens ein anderes Lenkrad verdient.
Welches Lenkrad hat der denn hier? Der hat nicht das Dreispannlenkrad oder das längliche?
Das längliche, breite, was im Carrera 3.2 in allen drin war.
Das, was es mit Porsche-Schriftzug und auch mit 928 Schriftzug gab?
Ja, genau.
Genau, ja, meiner hat zum Beispiel das Dreispeichenlenkrad, aber das ist auch das alte Dreispeichenlenkrad.
Ja, das ist ja eher Frühserie davor gewesen.
Richtig,
genau. Das war ja parallel, kannst du sagen, zum Beispiel beim Carrera 3.2, beim Elva war das auch so. Da war das SC-Sportlenkrad. Und am Anfang noch Carrera 3.2 und dann kam das breites längliche im 85er Baujahr, glaube ich. Ja, okay. Mit der neuen Sitzgeneration kam das. Ne?
Okay.
Genau. Ja. Ich finde, der hätte ein geiles aus den 80er Jahren Sportlenkrad verdient, weil wenn ich schon so eine sportlich dreiteilige BBS-Felgen habe und eine Verbreiterung und Spoiler hinten, ich finde, ein Lenkrad dürfte es wenigstens schon sein.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Mir fällt im Moment noch keins ein, was so richtig passen würde.
Nee, ich auch noch nicht. Ich habe es auch noch nicht, aber er ist mir zu. Das ist zu clean innen drin.
Weil, witzig, ne? Jetzt muss ich mal überlegen, gab es beim 928 eigentlich jemals Holz als Option für die Mittelkonsole?
Nein.
Weil das passt in das Auto gar nicht.
Ne? Garantiert. Also sagen wir so, es gab es nicht als Option und nicht im Prospekt. Bei Porsche exklusiv hast du es garantiert gekriegt. Die haben ja alles gemacht. Die haben ja sogar. Gibt es ein Holzkit, einen ganz brutalen für einen 911er, mit einer Mittelkonsole unten. Ich habe ja so ein paar Sonderprospekte für einen 11er aus den Jahren. Ne? Also es gibt Sonderwunschprogramm 911 oder Porsche. Und da ist zum Beispiel ist so ein hartes Cabriolet drin, Carrera 3.2 Cabriolet, das ist rot, das hat ein weißes Hardtop. Ich habe noch nie im Original so ein Hardtop gesehen übrigens. Sieht dann aus wie ein Coupé. Du hast nur so einen ganz feinen Streifen hinten halt. Mhm. Die Scheibe ist ein bisschen, aber auch die Scheibenform ist wie beim Coupé. Hat innen drin weißes Leder und komplett Wurzelholz mit der Armaturenbrett, komplett durch. Was für Scheiße das innen drin aussieht.
Ja, es ist einfach ein totaler Fremdkörper. Ne?
Genau.
In den Elva gehört kein Holz irgendwie.
Hat ja hier auch mal 993 Turbo auch komplett mit Holz. Komplett mit Holzlenkrad, mit allem. Okay. Holzkit. Da gab es das aber als. Im Sonderprogramm im 993 gab es das zu bestellen. Das hat auch Nummern gehabt und so weiter. Ne? So. Am 928er, ich habe es noch nie gesehen, auch nicht in so einem Katalog. Mhm. Da gibt es aber garantiert was. Also Porsche hat es garantiert liefern können, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich finde, er hätte zu der Optik noch das passende Lenkrad verdient. Ein weißes Lederlenkrad.
Kannst du ja mal auf die Suche. Ja, ein weißes wäre tatsächlich cool. Ja, so diese damalig weiß eingefärbten Dinger.
Ja.
Am besten noch so ein bisschen so wie dieses Gemberla-Lenkrad, was es gab mit Tasten. Wobei, das war schon sehr überfrachtet.
Das war überfrachtet. Gab vom Buchmann ja auch sowas.
Genau, das war ja. Ja.
Nee, weiß nicht. Irgendwie müsste ein anderes Lenkrad rein.
Ja.
Man muss mal irgendwie hier. Wir haben doch hier. Ich habe hier von
1902. Ich habe doch zu Hause die ganzen D&W-Kataloge. Ich suche einen von 86 oder so raus.
86? Nee, muss 86 sein.
Ja,
muss passen sein.
Habe ich.
Gucken wir mal, was es da gibt. So, ne?
Genau. Wenn wir jetzt einen Streifzug durch die 80er gemacht haben, ich habe gesehen, du bekommst einen Toyota Supra.
Ja, das ist aber aus den 90ern.
Ja, ist aus den 90ern, also Anfang 90er. Ne? Eigentlich das Modell gab es von, ich würde sagen, 87 bis 91.
Nein.
Doch.
Nein.
Wieso nicht?
Den gab es von 87 noch nicht.
Doch.
Nein.
Doch, die Unterscheidung war damals, konntest du sehen, einmal hat er so einen durchgehenden schwarzen Streifen vorne gehabt. Also sprich, ich nenne es jetzt mal Grill, der hat ja gar keinen Grill. Und nachher hatte er in der Mitte diese
87er Supra lackierte ist noch, die 87er Supra, 87er ist doch noch die 28i vorne mit dieser Stufe drin.
Nee, die kam schon dann. Also ich würde sagen, 87er, ja, ich würde sagen, 87 kam der schon.
Leute, wisst ihr es besser?
Ja, ich kann mich täuschen, ne? Also ist jetzt so aus dem Gedächtnis heraus, ne?
Ja, ich kann mich täuschen, ist aus dem Gedächtnis. Ist ein bisschen wachsweich hier, die Aussage.
Ja, da hast du recht. Alle anderen sie sind jetzt schon in Google, ne? Also alle anderen haben das jetzt schon geklärt.
Ja,
ne? Aber
ist richtig.
Ja, Also auf jeden Fall konnte man die beiden
unterscheiden. Die Supra ist auf jeden Fall, die ist schön, die ich da kriege. Deutsches Auto, komplette Historie, knapp über 100 gelaufen.
3-Liter-Turbo.
3-Liter-Turbo-Automatik. Mhm. Das Geile ist, einer hatte geschrieben, guck mal, hier haben wir doch schon passendes. Das ist so ein Lenkradmuster rein, hier so ein D&W Sprint.
Was ist das? Das bist du.
So ein D&W Sprint Muster rein. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Ah, die Supra, genau. Da hatte einer geschrieben, nachdem ich ein Bild gepostet habe, die kommt, das Auto hätte ein dermaßen unsportliches Armaturenbrett, das wäre schon toll. Ja. Ist auch, wenn du da drin sitzt. Ja. Witzigerweise ist es ja nicht das Armaturenbrett aus dem Camry oder aus
irgendeinem anderen. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist aber nicht viel anders. Aber
es ist ein eigenes, aber es sieht trotzdem so nichtssagend. US-Kiste. Als wenn du so ein Camaro steigst.
Es ist so ein, genau, es ist so ein riesengepresstes Kunststoffding.
Genau.
Ja? Einfach nur ein riesengepresstes Kunststoffding.
Genau.
Die Armaturen sind gar nicht so doof bei dem Auto, finde ich. Den mochte ich immer ganz gerne. Hat er nicht auch ähnlich wie bei dem Nissan 300 ZX so orange Zeiger und Ziffern und so weiter?
Ja,
ja. Ja, ne?
Ja.
Genau. Was ich nicht weiß, ist, wie so ein Auto mit Automatik fährt. Keine Ahnung, weil das wird ja wahrscheinlich. Ja, allenfalls eine Viergang-Automatik sein. Die gab es natürlich auch geschaltet, aber ich finde, diese Form der Fahrzeuge, die kommt jetzt langsam. Das war ja ein Auto, was man 10 Jahre später schon nicht mehr fahren konnte.
Ja, der 2000. Frank hat recht. 1987 sah die auch schon so aus. Da war das erste Jahr dann.
Genau, und da hat er nämlich diesen schwarzen Schlitz vorne und die späteren konntest du daran erkennen, dass ja eine. Ich hatte so ein Auto, also der Besitzer der Diskothek in Wörthrode, des Studios, der hatte einen silbernen Supra. Und da habe ich aber damals geguckt. Also ein Auto war natürlich der Hammer, Ende der 80er, Anfang der 90er. Abgesehen davon, dass er eben sportlich und schnell war. War schon ein besonderes Auto. Ich fand den schon cool. Schön mit Lagerdach, ne?
Genau, ich habe mir den angeguckt und habe gesagt, ja, das ist ein Garage 11 Auto. Ich finde ihn geil.
Ja, ist kommt. Hat er Leder?
Leder hat er.
Weil da gab es ja leider dann auch so Velourstoffe. Ja, geht, aber die müssen dann auch wirklich perfekt im Zustand sein.
Genau, dürfen nicht das abgewetzt ist, sein.
Genau, und das hast du bei denen leider relativ häufig.
Ja, Leder ist auch innen drin sehr gepflegtes Auto. Checkheft, Bordmappe, alles dabei. Schönes Auto.
Ja, cool.
Preislich deutlich unter 20.000 Euro.
Ja, ja, ein toller Sportwagen, eine tolle Geschichte für den Sommer vor allem und hat Leistung, hat ein bisschen Sonne, also eigentlich cool.
Ja, aber Leistung, ne? 3 Liter Turbo,
ja.
238 PS.
Ja, die fahren aber nicht schlecht.
Nee, der hat richtig Drehmoment.
Da passiert was, genau. Da
passiert was, ja, ja.
Auch im Verbrauch passiert da übrigens was.
Ich bin gespannt.
Ich habe so ein, das Pendant dazu war ja damals der Nissan 300 ZX,
ne? Genau.
So, und so ein Nissan 300 ZX Turbo habe ich damals mit meinem Vater als Butschi, da war ich, was weiß ich, glaube 15 oder so, gibt noch Bilder von.
Wie du 15 warst oder von dem Auto?
Beides nach Spanien gebracht. Bin ich mit meinem Vater mit so einem Ding nach Spanien gefahren, weil mein Onkel so ein Ding haben wollte, haben wir hier in Deutschland gekauft. In Grau, kannst du dich bestimmt auch noch dran erinnern, beim 300 ZX gab es Ton-in-Ton-Felgen beim Grauen. Auch so grau, echt? Ja genau, flache Felge in Grau, sah top aus. Und das ganze Auto war wirklich ein richtiger Flieger. Und damals in Spanien, kann ich mich noch gut dran erinnern, gut, das ist jetzt so ein bisschen Provinz gewesen, da habe ich ja erzählt, Galicien. Die Leute haben alle gesagt, das ist El Coche Fantastico. Was könnte das sein? Was für eine Serie könnte in Spanien El Coche Fantastico geheißen haben? Knight Rider. Das fantastische Auto hieß das da, ja. Ein bisschen sehr, genau.
Und was nochmal? El Coche Fantastico?
El Coche Fantastico.
Geil,
ja.
Ne? Ja, gut.
Ja,
andere Länder, andere Sitten, ne?
Naja, und du weißt, die Form ist ja da
relativ ähnlich. Erstmal auf Schafsköpfe, ne? Oder?
Nee, ja, weiß nicht. Nee. Das ist woanders, glaube ich.
Nee. Die isst man da. Die hängen da beim Metzger so rum.
Echt? Oh, ja. Nee. Ja, aber du bist der Gourmet hier von uns beiden. Also da weißt du sicherlich deutlich besser Bescheid als ich.
Ist richtig.
Was ist denn sonst passiert in der Garage 11 diese Woche?
Gar nichts.
Ach so. Ja, dann.
Ich bin mit meinem Panda ein bisschen gefahren.
Aha.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe festgestellt, dass man am besten im zweiten Gang an der Ampel anfährt.
Weil der weil er so kurz so übersetzt ist. Ne? Steht überall, ja.
Unglaublich, ne? Läuft echt geil, der Panda. Ist echt schön, ne? Schön. Sonst ist hier nichts passiert, ne?
Nee?
Ich war gar nicht hier.
Du hast bestimmt Angst gehabt, weil ich habe dir ja die Annonce geschickt, dass Mercedes ganz still und heimlich seine All-Time-Classics, also All-Time-Stars-Sparte geschlossen hat.
Da habe ich mich drüber gefreut.
Wahnsinn.
Habe ich mich drüber gefreut.
Wahnsinn. Ich war total traurig. Ich habe das gelesen in der Motorklassik. Nee, ist eine Marktbereinigung. Ja, ist so.
Ist so.
Es gab ja die Versuchung, und das hat ja ein paar Jahre angehalten, seitens Mercedes als Hersteller mit Dependancen auf der ganzen Welt, direkt Klassiker zu verkaufen. Also Oldtimer, Youngtimer und so weiter. Meistens zu Preisen, bei denen alle die Hände an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, das ist doch aber auch nur ein Auto. Also die Preise waren wirklich fernab des normalen Preises, aber dafür hatte derjenige natürlich die Möglichkeit, direkt bei Mercedes zu kaufen. Die Autos sollen angeblich durch einen, nicht angeblich, das war mit Sicherheit auch so, durch einen, wer weiß wie viele Punkte-Check gegangen sein. Ja, es wurde vieles erneuert, bestimmt auch das, aber die Preise waren halt, ja. Nichtsdestotrotz, man hat es aufgegeben, schade. Schade sage ich, weil ich finde, diesen Teil der Tradition
genau.
So aufzugeben und das einfach wirklich nicht weiterzumachen, finde ich, ist eine Entscheidung, da bin ich mir einfach nicht sicher, ob nicht ein wesentlicher Teil der Marke Mercedes-Benz einfach auch über klassische Automobile definiert wird.
Doch, also ich meine, macht ja sonst auch kein Hersteller, ne?
Ist so, ja.
Also es gibt ja keinen Hersteller, der irgendwie so einen Shop hat, kauft man hier mal ein altes Auto oder so. Also klar ist eine Marktbereinigung auf der einen Seite, weil die Preise so abgehoben waren, dass...
Wobei Porsche macht es ja im Grunde auch, ne? Weil Porsche hat ja in den Porsche-Zentren, die ja Porsche-eigen genau, sind, auch ein Classic-Center genau. Und handelt auch mit klassischen Automobilen.
Das stimmt, ist richtig.
Genau.
Ja, also schade, also gut an der Sache ist, dass der Markt sich bereinigt. Schade ist es, dass tatsächlich ein Hersteller seine Tradition nicht mehr präsent hat für den Kunden sozusagen, sondern wahrscheinlich kannst du trotzdem zu Mercedes irgendwie, wenn du Geld hast, bringst dein Auto hin, lässt restaurieren, was auch immer.
Ja.
Aber ja, ist schade. Ach so, übrigens ist doch was passiert, jetzt fällt mir wieder ein. Ich habe auch Autos verkauft. Der 420 SEC, der war sofort verkauft.
Ja, den hast du nicht mal mehr zum Aufbereiter geschafft, ne?
Nee.
Das gibt's gar nicht.
Ja.
Ja, ja gut, aber ich habe, nachdem wir den Podcast beendet haben, zum einen habe ich von einem Kumpel von mir noch eine WhatsApp gekriegt, wenn ich mal einen 560 SEC habe, sowas sucht er gerade. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und wenn man wirklich mal den Markt sondiert, dann gibt es ganz, ganz wenige gute Autos. Also wo man sagen könnte, das lohnt sich, den mal anzugucken, gibt es tatsächlich auf dem deutschen Markt keine 10 Fahrzeuge. Und das sagt halt einiges aus. Und das Auto ist eine Ikone von Mercedes.
Ja,
aus meiner Sicht ist es eine Ikone.
Für mich ist der SEC neben dem W111er Coupé, das sind die beiden schönsten Mercedes für mich. Mhm. Also ich stehe auch total auf dem W111er Coupé, aber nicht auf so einen Flachkühler, sondern auf einen alten Hochkühler. Ich habe hier mal verkauft einen dunkelgrünen 220 SEB Coupé mit tabakfarbenem Leder. Sehr, sehr patiniertes Auto, ganz original. Das war toll. Also der ist wirklich schön. Ist einfach ein schönes Auto. Da stimmen die Proportionen.
Ja, das
bei dem Wahnsinn. Auto stimmt alles. Ja?
Ja, auch der Preis mittlerweile.
Ja, davon mal abgesehen. Aber und der SEC, also so ein 500er, 560er, was auch immer, 420er, das, also die beiden sind die schönsten Mercedes für mich, definitiv.
Ja, cool.
Ich bin auch großer SEC-Fan. Also ist so. Kommt übrigens noch ein Top 560er hier rein.
Dein Ernst?
Ja, mein Ernst. Mit nur, ich glaube, der ist 37.000 Kilometer gelaufen.
Eieieiei, okay.
Auch ein Japan-Rückläufer im Neuzustand.
Wahnsinn.
Der Importeur des Fahrzeugs, den hast du gerade noch kennengelernt, der ist gerade gegangen.
Und dann ist der blau-schwarze ja schwarz, oder?
Ich weiß es gerade gar nicht.
Okay, weil das ist ja auch...
War der nicht auch Rauchsilber?
Na, ich bin gespannt.
Ich weiß es gerade nicht mehr, ich habe es vergessen. Das ist schon so lange her, dass wir uns darüber unterhalten haben. Der ist in der Mache, der Wagen. Also braucht einen großen Service und so, stand lange. Aber ist von den Daten her sehr, 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 sehr geil. Kann man dir auch wahrscheinlich einen guten Preis dran schreiben. Jetzt, wo es All-Star Classics ja nicht mehr gibt, kann ich ja die Preise ein bisschen anheben.
Ja, aber also machen wir uns nichts vor. Die Autos landen ja trotzdem irgendwo. Die Autos gibt es ja. Und All-Time Classics hat sich die Fahrzeuge ja auch nicht geschnitzt, sondern die haben auch über bestimmte Menschen die Autos gekauft. Die hatten Einkaufsquellen und das sind im Zweifel die gleichen Einkaufsquellen, die alle nutzen.
Nee, ganz ernsthaft. Hier stand doch der 107er, ich habe den 280 SEC verkauft.
Ja.
Den hatte der Vorbesitzer bei All-Time Classics gekauft.
Mhm.
Der Wagen kam daher. Und ja, er war gut, Aber er war auch nicht besser wie andere Autos hier.
Das ist ja das, was ich meine. Es ist ein Auto, das ist gefahren worden, das hat eine gewisse Kilometerlaufleistung. Und natürlich kannst du auch jedes Auto in einen Neuzustand versetzen. Habe ich dir ja neulich auch mal so einen 107er geschickt, der irgendwie komplett gemacht war, wo jede Schraube neu war. Das ist zum Beispiel nicht mehr die Art Klassiker, die ich mir kaufen würde. Also ich bezahle dann keine 80.000 Euro für einen komplett neu aufgebauten 107er, den jede Schraube neu ist.
Nee, ich will ein bisschen Patina. Also ich will wissen, dass der gelebt hat.
Ja, also es ist ja, ja, genau.
Dass der gefahren wurde, so ein bisschen so.
Genau.
Also weißt du, das Schönste sind ja immer diese, ich sag's nochmal, ich habe es glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt, vor 2 Wochen oder so, was das angeht, den habe ich heute umgeparkt und habe mich wieder mit dem Auto beschäftigt, weil ich ein bisschen umsortiert habe. Der Käfer, der GSR, der ist so geil. Der ist so komplett patiniert.
Ja.
Der hat, das Auto hat die Spuren aus der 50 Jahre,
ja.
Jahren.
Ja, richtig.
Das Ding ist 49 Jahre alt.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und, so, und hat die Spuren aus 49 Jahren. Mhm.
Und er ist niemals restauriert worden, sondern wenn, dann immer nur partiell.
Ausgetobt, partiell. Und der hat eine wirklich starke Patina, der Wagen. Habe ich da drin, ich habe ihn angemacht. Der startet ein bisschen schlecht. Habe ich gesagt, das könnte auch besser sein. So. Und dann habe ich Licht angemacht, gehen alle Instrumente? Ja, also gehen alle. Mhm. Der hat ja so Zusatzinstrumente im Kleinkriegsermesser und so. Und habe nur gedacht, wie geil, ne? Nach 50, irgendwann hat das hier einer reingekloppt, alles, diese Zusatzdinger. Mhm. Selbst die funktionieren alle. Aber alles hat eine Patina. Das Lenker, dieses dicke Wurstlenkrad, ist so ein bisschen abgegriffen. So, man sieht ihm das Alter an. Geil. Also da stehe ich dermaßen drauf. Du könntest mir immer 2 so Autos hinstellen, so einen voll restaurierten Lachs, also komplett voll restauriert und so ein, ist nicht meins.
Mhm. Ja. Ja, ist auch nicht meins, aber das hängt auch damit zusammen, dass die voll restaurierten, also eine Vollrestaurierung nach einem guten Standard ist heutzutage so teuer, dass es mir meistens das Auto einfach einen Wert nicht
gibt. Nee, es gibt Kunden, die finden das ja gut.
Ja, ist auch okay.
Die sind ja der Meinung, das wäre dann besser, ist es aber gar nicht. Ich finde, das Problem halt bei Vollrestaurierung ist, dass du ja oft nicht mehr die Teile in Werksqualität bekommst, sondern du musst auf Zuliefer- und Ersatzteile zurückgreifen, die jetzt gerade irgendwo gefertigt worden sind. Und die sind weder in der Qualität noch in der Passform wie die. Also gutes Beispiel ist jetzt mal eine Tür für ein Porsche 911 F-Modell. Ja? Mhm. Wenn du eine originale Tür hast und die passt, passt die. Kaufst du die jetzt ein Ersatzteil heute, kannst eine Tür haust, die kannst du einpassen, bis der Arzt kommt, bevor die Tür passt. So, weißt du, das ist ja, und da gibt es viele so Beispiele, wo du sagst, oh, das Ersatzteil, warum habt ihr das überhaupt produziert, wenn es so scheiße funktioniert jetzt?
Ne? Ist so,
ja. Das nervt ja.
Ja, ist so. Was da gerade ganz gut so passt zu dem Thema Restaurieren. Ich habe gestern bei Netflix, habe ich mir gestern Abend die Doku angeguckt, das Hausboot. Kennst du das?
Nee, habe ich aber als Tipp, hat mir das gestern mein Freund Jens geschickt, hat nur geschrieben, guck dir das an, dagegen ist... einen alten Oldtimer zu restaurieren, Witz.
Nee, ne? Dass du das jetzt sagst, weil genau das, was auch das geht, pass auf, genau das ist der Tenor. Also, da geht es ja um Olli Schulz.
Hier steht, hey Jens, das musst du dir mal ansehen, so viel zum Thema Fass ohne Boden. Dagegen ist dein gammeliger Oldtimer nix.
So, genau. Also, witzig, dass er dir das gestern geschrieben hat. Also, ich habe es gestern, habe ich mir die angeguckt, das ist eine Miniserie auf Netflix und zwar von Olli Schulz und Finn Kliemann. So, Olli Schulz kennt man ja, ich sag jetzt mal, ist ein Musiker und noch einiges mehr. Und Finn Kliemann ist jemand, der alles ganz gut kann, ehrlich gesagt, was so das Thema Handwerk angeht. So, und die haben ja dann das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft hier in Hamburg. Dieses Hausboot wurde angeboten, das stand auch in der Bild-Zeitung und so. Und die haben so ein paar witzige Statements dazu abgegeben. Die haben sich dann auch so irgendwann beschrieben, nachdem sie dann ein paar Monate da schon am Werkeln waren, haben sie gesagt, ja Mensch, wir haben damals gedacht, das haben sich 100 Leute eingesehen und keiner hat es gekauft. Und wir dachten, wir hätten jetzt Glück, dass wir es kaufen können. Ne? Also Fakt ist, dass sie einen Schrotthaufen gekauft haben. Also an dem Ding war alles hinüber. Alles, was sie angefasst haben, war hin. Und am Ende ist es eben auf eine Komplettrestaurierung eines alten Hausbootes hinausgelaufen. Was überhaupt gar keinen Sinn macht. Also überhaupt keinen Sinn. Es macht auch so, wenn man sich das heute anguckt, keinen Sinn, weil das hat ja nichts mehr von dem Hausboot von Gunter Gabriel. Wenn man sich das aber anguckt, ist es genau der Effekt, den dir dein Kumpel Jens geschrieben hat. Weil man guckt sich das an und denkt, okay, man regt sich ja manchmal auf und denkt bei einem Oldtimer, wenn man den kauft, scheiße, ist alles schlechter, ich muss doch viel mehr machen, ist ein Fass ohne Boden und so weiter. Guckt euch diese Doku an. Die haben 2 Jahre dafür gebraucht, haben viel, viel Geld reingesteckt. Ich möchte jetzt mal behaupten, ohne dass es am Ende dann vielleicht oder mittendrin dann irgendwann Netflix gesagt hat, pass mal auf, wir springen mal auf den Zug mit auf und machen eine Doku drüber, wäre das vielleicht gar nicht gelaufen, weil da stecken Hunderttausende drin. Und ich glaube, die Kohle war dann auch irgendwann mal zwischendurch alle. Und es ist das totale Chaos. Zum Glück ist das so nach 2,5 Stunden vorbei, wenn man sich das angeguckt hat. Und am Ende ist auch alles ganz gut. Ich will da nicht zu viel verraten. Aber es ist der absolute Wahnsinn. Und für jeden, der ein Auto restauriert oder der der Meinung ist, das ist alles ganz schlimm, soll sich das angucken, dann weiß er, was wirklich High-End-Chaos ist. Also selten sowas gesehen. Total cool, Wahnsinnsgeschichte. Angucken. Netflix, 4 Teile, 2,5 Stunden.
Gucke ich mir heute Abend an. Eigentlich wollte ich ja Deutschland sucht den Superstar gucken, dann lasse ich das mal aus heute.
Ich weiß gar nicht mehr, wer da noch dabei ist. Ich muss das ja auch immer irgendwie gucken. So. Ja, naja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben es letztes Mal nicht besprochen, was ja tatsächlich im Moment so ein bisschen durch die Gazetten geistert, dieses Thema, die Party ist vorbei, ne?
Also, oh, wir haben steht das?
Ja, ich glaube, viele haben mittlerweile natürlich Angst, dass wenn wir, ich sag mal, eine andere Regierung bekommen und im Moment sehr viel über Elektromobilität gesprochen wird, dass das Thema Oldtimer, Youngtimer, Sportwagen endlich sein könnte. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Ich glaube das nicht. Ich glaube sogar eher, dass es das eher ein bisschen anfacht.
Das sehe ich auch so.
Weil nämlich dadurch irgendwann eine relativ monotone Automobillandschaft entstehen wird, weil es gar nicht mehr um das Thema, ich sag mal, Ästhetik, Schönheit, Besitzen geht, sondern eher um das Thema Mobilität. Und da wird dann, glaube ich, ein Oldtimer, ein Youngtimer, ein besonderes Auto, ein Exot einen höheren Stellenwert sogar vielleicht haben als heutzutage. Trotzdem, glaube ich, müssen wir immer darauf achten, dass die Politik nicht irgendwelchen Themen den Garaus macht, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Fahrverbot für Oldtimer in der City. Sowas wird natürlich oder wäre natürlich für Hamburg schwierig, würde ich mal sagen. Ist natürlich die Frage, wie man City definiert, weil am Jungfernstieg, das ist jetzt auch nicht unbedingt die schönste Strecke, die man mit dem Oldtimer fahren kann.
Nee, aber wir haben ja hier in Hamburg noch nicht mal eine Plakettenpflicht. Wir brauchen nicht mehr eine grüne Plakette.
Genau.
Das wird auch nicht passieren, weil es ja gar keinen Sinn macht. Wir haben ja so eine Westwindlage.
Naja, Sinn und was? Politik.
Stimmt, Sinn und Politik sind 2 verschiedene Dinge in vielen Bereichen. Mhm. Aber ich weiß, das ist nicht auf der Agenda der Leute. Ich glaube da nicht dran, weil dafür gibt es zu wenige Autos und das betrifft zu wenige.
Ja, genau. Also ich glaube auch, das hat keine Priorität.
Es gab doch da eine Anfrage an den Bundestag letztes Jahr. Inwiefern, wie war das nochmal? Inwiefern das Thema Fahrverbote mit H-Kennzeichen und so auf der Agenda steht irgendwie. Mhm. Und alle Ausschüsse haben nur gesagt, nee, gar nicht, interessiert sie nicht. War kein Thema bis jetzt. Mhm. Weil der Effekt ist ja auch Quatsch. Also wenn du Autos im unteren Prozent- oder im Promillebereich hast, was soll das bringen, wenn die nicht mehr fahren dürfen? Das ist ja nicht messbar.
Das ist so, ja, das ist so. Ich meine, du erinnerst dich noch.
Kannst du natürlich, mein Fiat Panda hat Euro 2 und eine grüne Plakette, ne?
Genau, genau.
Das kommt ja auch dazu, dass viele, die denken, oh, ein H-Kennzeichen, das sind unsaubere Autos. Wir haben einen sehr, sehr hohen Prozentsatz inzwischen an Fahrzeugen, also die ich hier auch handle, die alle schon Katalysatoren und Euro 1 haben. Und das sind keine unsauberen Fahrzeuge, das ist Quatsch. Wir reden hier nicht über irgendwelche, die Leute denken immer unsaubere Oldtimer und haben dann immer so dieses Sinnbild vor sich, oh, da kommt ein Strich-8er Mercedes, der so eine Quarzwolke hinter sich
hat. Als Diesel, der aber auch Heizöl getankt hat und schlecht gewartet ist.
Und schlecht gewartet ist, da kommt ja alles zusammen
bei diesen Kisten. Weil ich erinnere mich noch an deinen Strich-8er 200er Diesel, den du hattest, den grauen. Da kam gar nichts raus hinten. Ja. Der lief völlig, völlig sauber und das roch nicht mal besonders doll. Also,
genau.
Ja, aber ja. Aber du erinnerst dich, Jens, als wir uns kennengelernt haben im letzten Jahr, Anfang des Jahres, gab es doch Menschen, die dir auf deine Facebook-Seite geschrieben haben, so die Party ist vorbei, ich komme irgendwann vorbei und hol dir die Autos da weg und die Preise und du wirst schon sehen.
So nach dem Wo Auto. Sind die Leute jetzt?
Das ist jetzt ein Jahr her.
Die Leute sind in Kram versunken.
Ja.
Ja, ja, weil das Bullshit war.
Ja, ja, scheint wohl so zu sein. Ich hatte witzigerweise auch so einen interessanten Kommentar bei dem Bild, was ich bei Instagram gepostet hatte mit diesem Werkshof von Porsche, wo die 911er neben den E500 stehen. Mhm. Ne? Damals eben beide dort gebaut. Und da schrieb einer, es werden in Deutschland immer mehr Tankstellen abgebaut. Irgendwann demnächst will diese Kisten keiner mehr haben. Und dann habe ich nur darunter geschrieben, das ist ein super Geschäftsmodell, ich hole die alle ab.
Ja.
Ja. Weil das ist natürlich, ich glaube, bis es ein ernsthaftes 911er-Sterben geben würde, das ist unvorstellbar. Nee,
das ist auch Quatsch.
Es ist wirklich Quatsch.
Ich glaube da auch nicht dran.
Ja, aber ich fand es echt interessant. Aber
ich hatte diese Woche ja auch wieder so eine harte Diskussion hier auf, ich habe noch einen Mercedes gekriegt, einen 190 E2,6. Den habe ich abgeholt.
Ja, ein echter Sleeper.
Echter Sleeper, weil der sieht aus wie nach nichts, ne?
Ja, also weiß, hochbeinig, erste Serie 190, also erste Serie in Anführungsstrichen, erste Serie ist für mich einer, der noch den Nicht-Hubwischer hat, aber der hat ja einen Hubwischer, aber eben tatsächlich einer ohne Planken, in weiß, Arktik-Weiß, schwarze Stoßstangen da dran, also dieses Grau, ne?
Ja.
Hochbeinig, normale, ich sag mal, Gullideckel-Alufelge.
15 Loch.
Also, genau, optisch eben wirklich... Ja, 0815 so genau. Erstmal.
Ne? Aber ist ein 2,6er.
Ist ein 2,6er.
Die kleinste S-Klasse der Welt.
Hat ein Schiebedach, hat 4 elektrische Fenster über.
Hat eine Klimaanlage. Hat eine
Klimaanlage.
Hat ein Tempomat.
Genau.
Tempomat funktioniert nicht.
Und das hast du geschrieben,
Das sind wir jetzt beim Thema. Der Tempomat, ich habe dann den abgeholt, den Wagen, und merkt, Tempomat, haben wir alles gecheckt, Tempomat geht nicht, okay. Da habe ich reingeschrieben, Ausstattung, Tempomat, in Klammern, ohne Funktion.
Genau.
Ist nun mal jetzt gerade ohne Funktion. Mhm. Habe aber auch in meinen Text geschrieben, bei Auslieferung, Inspektion und TÜV neu.
Mhm.
So, okay. 16,9. Top-Zustand. Mhm. Dann schreibt einer, ja, also das wäre jetzt eine ganz neue Definition von Top-Zustand. Das hätte er auch noch nicht gehört. Ich so, zwei Fragezeichen drunter. Ja, der Tempomat würde ja nicht gehen. Und wie ich denn dann auf die Idee kommen würde, dass das ein Top-Zustand ist. Weil müsste ja alles funktionieren im Auto. Gut, als erstes beschreibt Top-Zustand natürlich bei einem 34 Jahre alten Auto. Das ist ja keine Note und nichts, sondern das beschreibt einfach den Zustand, auch das Marktgeschehen gleichzeitig. Such mal einen 190 E2,6 mit nur 71.000 Kilometern in so einem Zustand, schwer zu finden, fast unmöglich eigentlich. Und es ist ein Top-Zustand, ob das Tempomat jetzt geht oder nicht. Für mich ist es ein Top-Zustand. So eine Riesendiskussion, und er hatte mich da, die wurde ziemlich heiß, Diskussion, weil dann ein paar andere draufgehauen haben auch. Gesagt haben, ey, sorry, was soll das denn jetzt hier werden? Und schlussendlich, Ende vom Lied, ich habe da nur drunter geschrieben, dann kam von ihm so ein weinender Smiley, so, oha, hat er noch geschrieben, ich habe geschrieben, ja, es ging ihm auch gar nicht ums Fahrzeug, es geht ihm auch nicht darum, es zu kaufen, weil er will es ja gar nicht kaufen, sondern es geht nur darum, meine Ware und meine Arbeit herabzuwürdigen. Nichts anderes, weil, Punkt. Und dann haben da noch so ein paar andere in diese Kerbe gehauen, und heute Morgen wollte ich gucken, ob er noch mal was geschrieben hat. Hat er seinen eigenen Post gelöscht da drin. Dadurch ist der ganze Tweet ja weg.
Okay.
So, leider, weil es waren 20 herzerfrischende Kommentare inzwischen.
Okay,
ne?
Okay.
Aber war eben, mit was ich mich immer... Ich habe dann auch, das ist jetzt ein bisschen zusammenhangslos, wenn man es jetzt liest, weil das davor fehlt. Ich habe dann nur irgendwann geschrieben als neuen Post, ehrlich gesagt, wenn ich mir so manche Threads durchlese, bin ich froh, dass mir der Erfolg dann doch recht gibt. Ey, ganz ernsthaft, weil den Wagen, den wird ja jemand kaufen, der wird das erkennen, was es ist. Vielleicht sucht er auch einen 2,6er, 190, whatever. Der wird auch den Preis bezahlen, ja. Dann geht der Tempomat halt jetzt nicht. Meine Güte, dann wird da halt eine Inspektion eventuell noch in Stand gesetzt. Es gibt ja alles an Möglichkeiten. Er hätte jetzt erwartet bei den Fahrzeugen der Garage 11, dass das vorher in Ordnung gebracht worden wäre. Ey, ganz ernsthaft, wenn ich ein Fahrzeug abhole und merke, dass was nicht funktioniert, ich war jetzt nicht in der Lage, in der Innenstadt am Chile-Haus zu halten und mal kurz ein Tempomat zu reparieren. Was soll der Schwachsinn denn? Es ist wir reden über ein 34 Jahre altes Auto.
Ja, Jens, ich glaube, es ist ja für die Menschen eine einmalige Gelegenheit, ich sag mal, deine Annoncen quasi zu bewerten und dazu ihren Senf abzugeben, in Anführungsstrichen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe das schon mal irgendwann gesagt in einer Folge, man hätte bei mobile.de eine Kommentarfunktion.
Ja, ja, ich weiß.
Ganz ehrlich, ich würde nichts anderes mehr machen. Ich würde wahrscheinlich Haus und Hof verlieren, weil ich nur noch davor sitzen würde, um all das, was ich da sehe, lese,
zu kommentieren,
weil das wirklich spaßig auch wäre. Also ich glaube, da könnte ich
eine Menge zu sagen. Nee, weißt du, was mich hier ärgert an solchen Diskussionen dann ist? Ich hätte es ja gar nicht reinschreiben müssen, dann geht er halt nicht. Weißt du? Das siehst du auf den Bildern nicht, ob er geht oder nicht.
Ja, also genau, du sorgst für Transparenz in dem Moment.
Ja, es ist halt immer bei mir so. Ich habe mir diese Woche übrigens, so ein Ei gelegt, ey, so eine Scheiße.
Oh.
Oh Mann, ey. Ah, Jens, Mist, Kacke. Ich habe doch den Z1 verkauft,
ja.
Im Paket mit dem Fiat 500.
Ja.
Ja. Und habe dann gesagt, okay, netter Kunde, der den jetzt kauft und der andere wollte den 500 auch schnell loswerden. Keine Ahnung, der sollte einfach versilbert werden. Also habe ich den Fiat 500 ohne Provision verkauft. Mhm. Und der braucht noch neuen TÜV. Und habe gesagt, komm, neuen TÜV mache ich, weil ich habe ja in dem Z1 gutes Geld verdient. Ich fahre zu Alex zum TÜV. Erst wollte der Scheibenwischer nicht, aber der ging dann irgendwann. So, natürlich, der Scheibenwischer ist noch nie benutzt worden. Das Auto ist nur bei schönem Wetter gefahren, da brauchst du ja keinen Scheibenwischer. So, wahrscheinlich vor 20 Jahren mal benutzt worden, keine Ahnung. Das ist dieser beige 500, der ungeschweißte Karosse. Ich habe den nochmal von unten gesehen, habe Bilder gemacht, auch dem neuen. Mhm. Ist der Hammer, das Auto. Unglaublich. Das ist der beste 500er, den ich jemals in Händen hatte, ganz sicher. Unglaublich. Ungeschweißt, unrestauriert. Hammer, absoluter Hammer. Und auch nicht zugeschmiert irgendwie von unten. Ne? So, geil.
Bis hierhin ist die Story noch ganz gut.
Da, Bremsentest. Jetzt kommt's. Bremsentest. Oh. Vorne okay, Handbremse geht so und dann war Schluss. Der hat hinten auf einer Seite, da ging gar nichts mehr. Also, und dann habe ich zu Alex gesagt, hey, ich bin ja noch gefahren, ich habe es gar nicht verstanden. Ich sage, na gut, das Auto wiegt nichts und hinten die Bremse zieht eh nicht, so, nee, merkst du nicht.
Viel
so. Schon, ne? Ey, Alex ist ja dann total nett, ja, komm, wir bremsen hier mal ein bisschen auf den Prüfstand, vielleicht wird es ja. Ne? Manchmal ist es ja so, vom Nicht-Benutzen, es wurde nichts. Ich so, okay, wir brechen dann mal hier die TÜV-Prüfung ab. Oh, scheiße. Habe ich Andreas angerufen, MF Motors, die müssten mir eh noch einen Porsche 912 zurückbringen, der übrigens abgeholt worden ist. Mhm. Der vorhin hier da war, der die Büchse mitgetrunken hat, das ist der neue 912er-Besitzer gewesen
übrigens.
Ja, genau. Sven, ganz netter. Mhm. Ne? Mann, ruft mich Andreas an und sagt, du, ja, also es ist Folgendes. Hat mal alles abgebaut, alle Trommeln aufgemacht, alles verglast. Die ganzen Belege verglast, vorne, hinten. Ich so, und kennst mich ja, ich kann ja dann, also ich hätte jetzt sagen können, okay, pass auf, Andreas, sieh einfach zu, dass die Karre irgendwie bremst, dass sie TÜV kriegt, alles andere interessiert mich nicht. Nein, ich habe gesagt, okay, Andreas, bau das bitte alles aus, bau bitte 4 neue Trommeln ein, mach einfach mal alles neu, weil dann ist es okay, weißt du? Mhm. Das kostet mich jetzt 1.475 Euro, der Spaß. Minus. Also ich mache an diesem Auto minus 1.475 Euro jetzt. Weil was soll ich jetzt machen?
Ja.
Ich habe es längst abgerechnet. Soll ich jetzt den ehemaligen Besitzer anrufen und sagen, ey, sorry, ich bin doch nicht durch den TÜV gekommen. Und jetzt sind hier die Bremsen müssen gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Ja, könnte ich machen, aber irgendwie ist es nicht mein Style. Und ist aber auch nicht mein Style, dem nächsten Kunden das Auto zu geben und zu sagen, ist alles in Ordnung und wir haben es auf der letzten Rille nur eben mal so fertig gemacht. Das kann ich nicht. Das geht nicht.
Ja, und Bremse
und
ist
jetzt,
ja auch nicht unwichtig.
Nee, ist auch nicht unwichtig. Und jetzt lasse ich es komplett machen. Ich mir so nur, mit dem Auto habe ich mir mal ein Ei gelegt. Das habe ich aber selten. Aber ich ziehe durch.
Ja.
Der Kunde, der es kriegt, kriegt es komplett fertig.
Klar, also gut, jeder, der jetzt zuhört, wird sagen, naja, man kann halt nicht immer gewinnen, man verliert auch mal. Wobei das Geschäftsmodell das eigentlich nicht hergibt, ne, zu verlieren. Also,
nee, es ist ja Kommissionsware.
Genau, also
so,
genau.
Ne? Genau. So. Also ich, sagen wir mal, es gibt keine rechtliche Bewandtnis, dass ich jetzt das reparieren lasse.
Nee, so, es geht hier nur um das Prinzip, es geht
mir
um den Ruf und es geht um die Menschen.
Genau, mir geht es um das Prinzip, dass das Auto so hier rausgeht, als würde ich selber fahren wollen.
Genau.
Punkt, Ende. Und ich habe ja auch den Panda, wie ich den Panda in die Inspektion gegeben habe, habe ich gesagt, ja, guck alles durch, mach, was du findest, mach alles. Mach Zahnriemen, mach Wasserpumpe, ja, mach das, gut, mach das,
bei dem
mach
Panda
das.
Kann man das auch sagen.
Nee,
du,
weißt
bei dem Porsche bist du da vorsichtiger.
Ja, das ist klar, da müssen wir nicht drüber sprechen.
Klar.
Nur auch da habe ich gedacht, das war auch gar nicht so tragisch beim Panda, das ist gerade mal ein Tausender geworden, da war alles fertig, weil der schon von vornherein absolut top war. So. Aber so dieses, ich kann das dann nicht. Ich fände das total dämlich, dem nächsten Kunden das Auto zu übergeben mit dem Wissen, dass es nicht so gut ist, wie es hätte sein können, während es in meiner Obhut war. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das ist genau der Punkt.
Und ich glaube, da kommt noch dazu, dass natürlich dadurch, dass dieses Auto das eigentlich auch alles verdient hat, weil er eben vom Zustand her so eine Offenbarung ist, dass der eben über die Zeit so gerettet worden ist in der Wahnsinnskarosseriesubstanz. Und da sagst du denn ja nicht, ja, jetzt mach mal irgendwie nur, damit dass er bremst, ja. Ja, das stimmt schon. Ja, und derjenige, der wird ja damit Spaß haben. Der soll dann bitte auch damit fahren.
Ja, da sind sie wieder. Das ist ja das Problem, weißt du, auch der es gekauft hat, der hat auch schon ein paar Autos. Ja, gucken wir mal, ich hoffe, dass er ein fährt. Jetzt hätten die Bremsen verdient, die neuen.
ja, weißt ja selber, die werden vom Stehen dann auch wieder nicht besser.
Nee, Dauer, ne? Ich hätte auch, weißt du, im letzten TÜV-Bericht stand schon drin, als Hinweis, Bremse hinten einseitig ein bisschen so unterschiedlich. Da hätte man schon so, ja, stimmt tatsächlich, aha, okay. Aber,
ja, na gut. Aber du weißt ja auch, dass das ein Tanz ist, im Zweifel da erstmal in die Trommeln reinzugucken, ne? Und ja, zu gucken, klar, wie sieht das da drin aus. Da kann dir auch mal das eine oder andere bei kaputt gehen, leider, beim Ausbau. Also von daher. Naja. Das ist ja jetzt hübsch gemacht, nicht?
Das wird jetzt hübsch gemacht, genau.
Ja, ja. Ich habe übrigens heute Post gekriegt, fand ich total nett. Ich bin vor ein paar Wochen angeschrieben worden von Mickey. Mickey hat mir geschrieben, dass er noch ein Quartett hätte für mich, nämlich ein Mazda Motors 100 Jahre Mazda Quartett. Und Mickey betreibt den Blog alltagsklassiker.at. Und hat mir aus Österreich, heute kam der Umschlag aus Wien, dieses Quartett geschickt hier. Und finde ich super nett. Finde ich super nett, weil da sind nämlich ganz, ganz tolle Mazda drin. Man glaubt es kaum, wenn man das durchguckt, dann ahnt man gar nicht, was Mazda für geniale Autos gebaut hat, tatsächlich in der Vergangenheit auch. Haben ja auch jetzt nicht so die blödesten Autos, muss man gestehen. Aber die haben hier richtig Ikonen in dem Quartett, ne? Also so ein Mazda Cosmo Sport 110S.
Ist das eine Ikone?
Finde ich schon. Find ich, ja, findest du nicht?
Also ich finde,
ist schon. Also ich finde, das ist schon ein absoluter cool. Top-Auto aus Japan, finde ich. Gerade aus der Zeit.
Ja, ist schon cool. Ne? Stimmt schon.
Also war ja
der mal, ist so das Gegenstück zum Toyota 2000 GT, wobei der natürlich heute kultmäßig halt nochmal einen drauf, ne?
Ja, das ist.
Der hat natürlich so James Bond auch geholfen, der ist ihn immerhin auch gefahren.
Eben. Ja, aber auch ein RX2 Capella Coupé zum Beispiel.
Ja. Stark. Gab es das hier?
Stark.
In Deutschland?
Ich wüsste nicht.
Auch mit Wankelmotor.
Ja. Ja, das Thema Wankelmotor. Mazda hat das ja wirklich immer und immer und immer wieder ausgepackt.
Hier ist auch geil. Na hier, Leergewicht 960 Kilo, Verbrauch 13,1 Liter. Oh.
Ja, stimmt. Also sparsam waren tatsächlich
andere.
Waren andere. Ja, aber tolle Autos auf jeden Fall. Und ich bin ganz dankbar, weil ich habe so ein Quartett noch nie gesehen.
Platzreich
fahren. Und da werden wir bestimmt mal die eine oder andere Runde Quartett-Roulette auch mitspielen.
Platzreich fahren, ein Mazda.
Guck mal, hier kennst du den noch. Mazda Autosam AZ1.
Ja, finde ich total geil. Ein K-Car. Das ist eines der coolsten K-Cars überhaupt. Aber ich glaube, der wurde gar nicht von Mazda gebaut, sondern es ist Label Engineering gewesen. Wurde der nicht sogar?
Nee.
Wurde der nicht sogar von Toyota produziert?
Wenn du das sagst.
Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, der Autosam war ein Label Engineering. Muss ich mal nachlesen. Du, das ist ja meine. Ich bin ja ein großer K-Car-Fan. Du weißt ja, obwohl der Flügeltüren hat, nicht so riesig. Du meinst Ford, du denkst, das wäre ein S200.
Nein, der ist viel kleiner.
Ja, der ist 3,33 Meter mal 1,35 Meter. Ne? Mehr ist der nicht. Und das war diese Zeit, das ist eine geile Zeit gewesen bei den K-Cars, wo die Hersteller Vollgas gegeben haben, was die Sportmodelle angeht. Mhm. Ich meine, es ist ja irrwitzig hier, so ein Dreizylinder mit 650 Kubik, 64 PS als Flügeltürer-Auto. Mhm. In der gleichen Zeit gab es den Honda Beat mit Mittelmotor.
Richtig.
Dann gab es den Suzuki Cappuccino, Frontantrieb und Turbomotor. Mhm. Also Hightech auf kleinem Raum sozusagen. Ne? Und das ist sicher der skurrilste mit den Flügeltüren. Ich habe das noch nie im Original gesehen. Aber sehr, sehr cool, finde ich. Ja. Mega geil.
Ja, deshalb. Also ich habe mich unheimlich gefreut. Also Micky, nochmal vielen Dank.
Wenn ihr so einen Mazda Autosam AZ1 habt und ihr wollt den in den deutschen Markt drücken, ruft mich an.
Ja, das wäre schon heiß. Er sieht aber tatsächlich so, auf den ersten Blick sieht er dem RS Ford super ähnlich. Ne?
Apropos heiß, die ZR1 kommt bald.
Boah, ja, da bin ich auch echt gespannt, was da so für Kommentare kommen.
Ja, ich auch. Weil ich habe bis jetzt noch keinen Preis genannt.
Aha. Ja, ist auch schwierig, ne? Also, was für einen Preis will man ranschreiben an einen quasi Neuwagen ZR1 Corvette C4? Damals der absolute Überflieger. Ich werde dir die Annonce nochmal schicken. Der war damals schneller als eigentlich fast alles. Also auch als 911 Turbo in vielen Werten.
Weißt du, dass der Motor ist von Lotus mit?
Das ist ein Lotus, ja.
Genau. Das ist ja dann der gleiche Motor, der im Lotus Omega war.
Ist nicht ganz richtig, ist kein Motor von Lotus, aber der hatte natürlich...
Von Lotus bearbeitet, die haben die Leistung gefunden.
Genau, die haben die Vierventilköpfe geliefert.
Genau, und deshalb heißt der, witzigerweise, die Corvette heißt ZR1 und der Omega mit dem Motor heißt Lotus Omega. Mhm, genau. Aber es ist eigentlich der ZR1 Motor.
Genau.
So, ne?
Genau. Ja, da bin ich echt gespannt. Ich habe mir die Bilder ja angeguckt. Vor allem ist das cool, dass das so eine später ist. Also eine der letzten Z4 quasi und dann mit ZR1 Motor. Und ich bin einfach gespannt auf die Art und Weise, wie die Menschen damit umgehen, dass demnächst mal so ein paar Amis hier in die Garage 11 kommen.
Ja, ist richtig.
Ne?
Ja, ist ja nicht mein Thema eigentlich. Ja, aber so schon. So eine, die C4 hat mir immer gefallen. Am liebsten, ich finde die am geilsten, wenn es eine ganz frühe C4 ist.
Ja,
so eine 1984, genau. Champagner Metallic, genau. Innen drin dunkelbraun. Genau. Das alte Bose-Soundsystem.
Genau, dann so. Diese schöne, flache, polierte Felge.
Genau. Genau
mega. So. Die großen Rückleuchten hinten rum.
Digitale Instrumente drin. Schönes Auto.
Ich finde auch. Und damals auch das war übrigens eine witzige Philosophie, weil normalerweise, klar, in Amerika fast nur Automatikfahrzeuge, aber die Hardcore-Amis, die eine Corvette gefahren sind, die wollten ihre Corvette schalten. Also das war ein Auto, was in Amerika relativ häufig geschaltet verkauft worden ist.
Ja, witzig, ne? Ist die ZR1, die kommt auch, ist ein Handschalter.
Ja, Sechsgang-Handschaltung wohlgemerkt. Ne? Also mit so einem Ding, glaube ich, das muss damals ein Fahren gewesen sein, damit hast du alles stehen lassen.
Ja, sicher. Bist du heute noch, wie man sagt man in der Schweiz, bist du heute noch bei den Leuten?
Ne? Sagt man das so in der
Schweiz? Ja, sag mal so.
Okay.
Bist du heute noch bei den Leuten?
So, ich finde, wir spielen jetzt nochmal eine Runde Quartett Roulette. Langsam werden nämlich die Füße kalt.
Ja.
Was sagst du dazu? Ja, wir können ja zwei Runden spielen. Pass auf, wir spielen zwei Runden. Top aktuell, wenn wir Pech haben, ziehst du sowieso wieder ein Auto, was wir schon hatten. Top aktuell ist immer gut. Guck mal. So, zieh mal was. Kriegst du wieder irgendwie so ein Opel-Kombo. Ups. Hast gleich zwei gezogen,
ich habe zwei gezogen, die kriegst du zurück.
Gut.
Oh. Soll ich den Kaufpreis sagen?
Sag mal.
D-Mark 1,2 Millionen.
Warte mal, jetzt gucke ich mal kurz auf das Cover. Also top aktuell, vorne ist ein 968 abgebildet. Das muss also Anfang 90er gewesen sein. 1,2 Millionen? Mhm. Okay, gut. Gab es das Auto tatsächlich?
Ja.
Länge Jaguar?
Länge 4 Millionen, ja.
Eine XJ220?
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, auch da, vielleicht für diejenigen, die das mal gesehen haben, Heidepark. Der damalige Besitzer vom Heidepark war ja die Familie Thiemann. Familie Thiemann, die Söhne Rennfahrer, einer von leider mal ziemlich stark verunglückt. Hat es aber überlebt, aber... ziemlich stark. Auf jeden Fall, der Vater war ein absoluter Autonarr. Der hatte ein ganz, ganz tolles Haus, das direkt in der Nähe von dem Heidepark in Soltau war und hatte sich eine eigene Rennstrecke gebaut drumherum. Die gibt es auch immer.
Heidepark läuft.
Kann man sehen? Kann man, ja, nicht. Wie hat das ja verkauft vor 15 Jahren oder so?
Ja, aber Heidepark läuft. Ne? Hat man.
Das war damals. Ja, gut. Und der hatte dann so eine neue Welt gebaut mit mehreren Fahrbetrieben und in der Mitte stand eine Halle, die war außenrum verglast und da konnte man Autos sich angucken. Und der hatte halt mehrere Porsche 959, mehrere Porsche F40, sag ich, Ferrari F40 und der hatte auch einen XJ220. Das waren ja damals die Wahnsinns-Hypercars.
Ja, das sind so diese ersten Hypercars, sagt man ja heute jetzt, das ist Pagani. So, das damals sind so das Start, ne?
Genau,
ja.
Genau. Und die sind dann irgendwann nach Monaco gezogen. Passt natürlich, aber der hat tatsächlich mehrere F40 und mehrere 959 darin stehen gehabt. Das war total verrückt. Und du hast dir da wirklich dann die Nase an der Scheibe platt gedrückt, ne? Also du konntest nur von außen reingucken, er hatte die da stehen. Wahrscheinlich hat er die auch gekauft und auch abgeschrieben als wie auch immer das steuerlich war. Auf jeden Fall waren die ja in dem Park, ne? So, was ziehe ich denn jetzt mal? Ich ziehe mal was Schönes, komm. Aber du hast ja das absolute Highlight hier gezogen. Ist auch eine geile Form, ne? Der XJ220. Wahnsinn, finde ich.
Hat mir nie so gefallen.
Nee, ich fand den schon, das war ein Windkanal pur.
Konturenlos.
Ich fand den geil.
Keine Ecken, keine Kanten.
324 km/h. Warum hältst du mir die da hinten so hin? Oh ja, das ist, guck mal, das ist mal was Cooles, worüber man reden kann. Also, skurriler Japaner. Eigentlich in der Riege, über die wir gerade gesprochen haben. Also vorhin Nissan, Toyota. Aber ist es nicht.
Hä? Mhm.
Was gab es noch für Marken? Was gab es denn immer?
Pass auf. Suzuki.
Nee, Sportwagen. Also Sportwagen und die Werbung war immer zuschaltbarer Allradantrieb.
Subaru.
Genau.
SVX.
Genau, ein SVX. Ja. Eine SVX hatten wir, glaube ich, auch schon mal im...
haben wir schon mal drüber gesprochen, ne?
Genau, damals zum Adventskalender.
Giorgiaro-Design, ne?
Ja, da kann ich wieder nur sagen, wenn du das sagst. Ja.
Geiles Auto mit dieser komischen kleinen Seitenscheibe. Der SVX sieht aus wie eine Studie, die es in die Serie geschafft hat.
Ja.
Allradlenkung.
Ja, unheimlich, genau, unheimlich viele technische Finessen.
Geiles Auto, also sieht man selten. Ich habe mir einen angeguckt, ich war bei, da habe ich den Hessel Terpstra besucht, hier, der schönen Audi Quattros hat. Und in diesem kleinen Ort, in Sechsbierum, ist ja echt ein kleiner Ort in Holland, gibt es noch einen Youngtimer-Händler, ich glaube Dirkstra heißt der. Da waren wir in der Halle, haben so ein bisschen geguckt, der hat auch ganz wirklich nette Autos. Und der hatte so einen da stehen, da haben wir uns noch drüber unterhalten. Ich glaube... über diese kleine Seitenscheibe, wenn die kaputt ist. Du hast ein Problem bei dem Auto.
Weil es die nicht mehr gibt, oder?
Du kannst doch nicht
zum Carglass
gehen,
klar,
kannst gar nichts machen.
Bei Carglass gibt es das. Die besorgen jede Scheibe. Ich habe die Werbung gesehen. Die besorgen jede Scheibe. Ich habe die Werbung gesehen.
Ja, ja.
Die haben gesagt, die besorgen jede Scheibe. Also musst du auch mit so einem Auto
hinfahren. Die besorgen dir auch die Scheibe, aber leider passt die da nicht rein, die sie dir besorgen. Das ist das Problem.
Ist wahrscheinlich so, ja.
Nee, also ich finde, sehr geiles Auto vom Styling her. Sehr cool. Sehr innovatives Auto. Hat sich aber nicht durchgesetzt, ne?
Weißt du, was mir nicht gefallen hat? Viele davon, die in Deutschland gelandet sind, waren in diesem dunkelrot Metallic.
Ja, stimmt. Das ist so eine Operfarbe.
Genau. Das ist so eine Farbe, wo ich sage...
Der sieht, weil der diese Glasflächen hat, die ineinander gehen... sieht der am geilsten aus einer hellen Farbe.
Genau.
Dass so ich dieses silbrigen Glas absetzt, so ein silbrigen Grau oder Champagner oder sowas.
Richtig.
Helles, ganz helles Grün, irgendwie sowas. Wo man dann diesen Absatz richtig sieht, diese cleane Glasfläche so, ne? Ja, okay.
Whatever. Tendenziell immer ein bisschen zu kleine Felgen, finde ich,
optisch. Hatte man früher, ne?
Ja, hatte
man, ja. Früher waren die, wenn die, heute sind die alle riesig. Hättest du 1990 einem gesagt, wir fahren mit 21 Zoll rum, hätten die dich ausgelacht. Hättest du einen Traktor gekauft.
Ich habe das in den, hier ist das wahrscheinlich auch drin, wir haben ja so ein paar alte Automotorsport liegen aus Anfang der 80er, da werden 65er Querschnittreifen als Niederquerschnittreifen bezeichnet. Und heute sagst du, ein 65er
ist... Ich weiß das noch. Weißt du, der Hammer war, wie ich jung war, war 195, 50, 15. ATS Cup.
Das war der Hammer, ne?
7,5 × 15 die Felge und dann 195, Alter, bist du verrückt, so flache Reifen. Das geht doch gar nicht. Das muss ja knüppelhart sein, das Auto. Das ist so.
Stimmt.
Das heißt, ey, heute ist 195,50 eine Wurst.
Ja.
Ne?
Ja.
So.
Ja.
Ja. Ja. Und damals, oh, 195,50, 7,5, da warst du der König.
Ne? Ja, das hat sich schon wahnsinnig verändert. Ja. Oh, ATS Cup, ja, mein Gott. Ja, ATS Cup ist auch was Feines. Zieh was anderes.
Nee, komm.
Ja, okay.
Och, ist wie langweilig, ey.
Ja?
Jo.
Sag mal,
das
was?
Ist nicht mein
also, okay, Auto. Es ist ein BMW-Quartett, also von daher, das weiß ich natürlich
schon. Okay, ist schon mal ein BMW dann.
Ja, genau, genau. Lass mich mal raten, was für einer das sein könnte.
Ey, die Gewichtsangabe, stimmt die? Das ist ja ganz sackschwer, das Auto.
Also, das ist auf jeden Fall ein recht neues Quartett. Also und es ist, glaube ich, direkt vom BMW.
Also, das Auto ist von 1999 und wiegt 2 Tonnen 35 Kilo.
What? Okay, das muss ja ein E. Gut, das muss ja ein 7er BMW sein dann.
Ja, aber trotzdem,
so schwer. Ein E38, ne?
Ja, aber so schwer.
Ja, gut, ist ein 12-Zylinder?
Nee, 47 Diesel.
Wow.
Wiegt über 2 Tonnen?
Meine echt? Und das ist nicht zulässiges Gesamtgewicht?
Steht hier, steht nur KG steht hier.
Okay.
Nicht zulässiges Gesamtgewicht.
Ja, finde ich auch viel, ja. Ah, das war damals, aber ganz interessant, ne? Das war ja damals ein. Warte, jetzt müssen wir ganz kurz überlegen. Ein 47 Diesel, war das ein Sechszylinder oder ein Achtzylinder?
Ein Sechszylinder.
Ich meine auch, einen reinen Motor, ne? Also eine ganz
logische Weise. Ein Diesel gab es damals nicht vom BMW.
Nee, damit kam Mercedes nachher mit V8.
Das gab es, glaube ich, nicht.
Auf jeden Fall war das damals tatsächlich eine Kampfansage. Also 242 km/h, 238 Diesel PS in einem 7er BMW.
Krass.
Und die waren echt sparsam, die Dinger, ne? Also damit konntest du.
Ja, aber das ist ein Auto, das geht mir überhaupt nicht nahe irgendwie, ne? Es ist so, boah, ja.
Ja.
Ich habe mir letztens so einen Alpine angeguckt, so einen E38. 5,7 Liter V12.
Stimmt, davon hattest du
was. Dann habe ich da so drin gesessen.
Ohne Kriegsbemalung, ne?
Ohne Kriegsbemalung. Mhm. In Mauritius Blau. Und habe ich mir so angeguckt, so drin gesessen. Ja, es ist irgendwie. Mich fixt das nicht an. Klar funktioniert da alles, ist sicher ein tolles Auto, aber irgendwie der Funke springt da nicht über.
Ich finde, das war damals tatsächlich so technologisch so ein Wettstreit im Grunde. Und BMW hat ja sehr früh eben auch so ein Navigationssystem gehabt mit einem Monitor. Das gab es bei Mercedes zum Beispiel gar nicht. Es gab ja in diesem 7er E38 war das ja fast von vornherein.
Gab sogar Fernsehen, ne?
Dann, genau, gab sogar Fernsehen, TV-Tuner, ein Multifunktionslenkrad mit wirklich vielen Tasten. Erinnere ich mich auch noch gut dran. Das Design war ja eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung des E32. Finde ich, also rein optisch war der so ein bisschen rundgelutschter E32. Sehr schlicht, deshalb aber auch sehr begehrt insgesamt. Also der Wagen lief ja sehr, sehr gut. Man hat viele davon gesehen. Ich finde das Auto ganz cool. Also ich glaube, das ist auch ein Future Classic. Das einzige Problem ist bei dem auch, die sind natürlich dann irgendwann auch alle in Händen gelandet, die dann auf einmal so eine 4-Rohr-Auspuffanlage daran gebastelt haben. Tiefer, große Felge. Und so einen richtig schlichten Originalen, wo auch nicht mal die Blinker umgebaut sind. Und die ersten, das passte ja gar nicht zu dem Auto, die ersten hatten ja damals auch noch Chromstoßstangen.
Ja, genau. Ja, ne? Genau.
Das, eigentlich passt das zu der Art Auto nicht mehr Chrom. Der hatte relativ starke Chromstoßstangen und so eine erste Serie mit einer moderaten Laufleistung, mit gerne auch wenig Ausstattung, denn die Ausstattung sind ja die, die heute Probleme machen nach 25 Jahren, finde ich schon cool. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, jetzt ziehe ich nochmal ein, komm.
Ich auch aus dem BMW-Quartett. BMW Icon heißt das. Dann zieh mal eine.
Ja. Ja, oh, das war's für mich. Auch, da bin ich gespannt. Hast du sowas mal gehandelt? Also, E30 Kombi.
Habe ich gehandelt.
Wann den letzten?
Vor 2 Jahren, 325i in grün.
Ui. Ui, ui, in dunkelgrün Metallic?
Dunkelgrün Metallic.
Und innen?
Hm?
Innenstoff oder Leder?
Der war schwarz, Stoff innen drin.
Wahnsinn.
Heutzustand. Okay.
Ja?
Ja.
Was hat so ein Auto vor 2 Jahren ungefähr, weißt du das, gebracht?
15,9, 16,9. Hm.
Guck mal, wenn ich heute sehe, was E30 kosten, gute E30 sind super teuer. Es gibt unheimlich viele junge Leute, die nach so einem Auto suchen. Ich habe damals, also meine Automobilgeschichte ging ja los mit dem Mazda, aber danach kamen 3 E30 BMW. Als Kombi war das ja damals so ein bisschen Witz, ne? Weil Kofferraum hatte der nicht wirklich. Ne? Also kann man gar nicht so bezeichnen.
Nee, du machst ihn die Klappe auf, denkst du, das meinen die doch nicht ernst.
Genau, genau.
Ne? Also es war ja auch mehr so ein, so aus der Not geboren, so ein Sportkombi, ne? So irgendwie so ein. Das war ja nicht als Kombi entwickelt, glaube ich, das Auto. Ich glaube, das hat man im Nachhinein gemacht. Nee,
der
gemacht.
Kam ja deutlich später. Ja, oder was heißt, der kam auf jeden Fall später. Nee,
der kam ja erst als Facelift.
Und er wurde eben auch noch gebaut zu Zeiten, in denen der schon der E36 lief.
Ja, der kam doch, kam der nicht, gab es den nicht erst in den letzten ein, zwei Jahren?
Ja, ja, absolut. Also den E30 gab es ja, ich muss lügen, ich glaube ab 84.
Ja. So.
Und gebaut wurde er, glaube ich, als Limousine bis 91. Also 91 ja, kam der E36.
Ja, aber total, der Kombi... Ja, auch total bescheuert ist der Ausschnitt hinten mit den Lampen.
Ja, ja,
ja. Im Endeffekt ist es kein Kombi, im Endeffekt ist es ein, heute sagt man ein Sportback.
Ja.
Ne, so bei Audi. Ja. So ein sportlicher, also er hat einen Zusatznutzen, weil er hat nun mal eine Klappe, aber von, also Kombinationsmöglichkeiten hat dieses Fahrzeug nicht.
Nee, genau. Und ne? Kinderwagen hat er auch nie so wirklich reingepasst hinten.
Ist aber begehrt und gesucht. Also den in einem schönen Zustand mit wenig Kilometern.
Und einem schönen Sechszylinder nach Möglichkeit.
325i.
Ja, drei, das ist schon das Schwierigste, finde ich. Also ich finde auch ein 320 fährt sich schon ganz gut. Ich hatte damals tatsächlich als erstes ein 316, dann ein 318 und dann ein 320. 320 geschaltet, erster Sechszylinder. Ich war damals 19. Und da war ich echt weit vorn. Also es hat sich wirklich toll angefühlt. Und machen wir uns nichts vor, ein 320er, Sechszylinder von BMW ist eben so von, ja, von der Art und Weise her hat man das Gefühl, einen großen Sechszylinder zu fahren. So, ja? Ist zwar nur ein 2 Liter Sechszylinder, fährt sich aber auch nicht viel anders so vom Klang her als ein
30er. Nee, Klang und Laufruhe sind geil. Also genau. So, der dreht auch so turbinenartig hoch.
Genau.
Aber die Leistungsentfaltung bei dem 320er ist...
Die ist nicht so toll. Nee.
Nee. Der Drehmomentverlauf ist eher so,
ja,
ist vorhanden, Punkt.
Ja, ja, genau. Also genau, also das war jetzt kein, wer weiß, wie temperamentvolles Auto. Da, wer ein temperamentvolles Auto haben wollte, der musste ein 318 IS nehmen.
Genau.
Der hatte zwar nur 7 PS mehr, hatte aber den deutlich agileren Motor.
Aber den gab es, glaube ich, nicht im Kombi, oder? Den Motor?
Nee. Den gab es, glaube ich, nur im Coupé. Ja. Ich weiß nicht mal, ob es den überhaupt beim Viertürer gab. Ja, und nicht zuletzt, das will ich auch noch sagen, vom E30, meine Tante hatte einen 324 Diesel. Und dieser Diesel, der ja eigentlich auch...
Diesel oder Turbodiesel?
Diesel. Nee, es war ein Diesel. Diesel. Das war ein Diesel.
86 PS.
Genau, 86 PS, aber man wundert sich, auch der hatte gutes Drehmoment, der lief gut, war total leise im Vergleich zu anderen und er war ja von, ich sag mal, vom Aufbau her, war das im Grunde ein, ich sag mal, modifizierter Benzin-Sechszylindermotor. In Anführungsstrichen modifiziert, klar war es ein Dieselmotor, aber die haben tatsächlich damals wirklich sehr stark auf diesem Konzept Sechszylinderreihen Motorbenzin aufgebaut.
Das ist übrigens ganz geil, was viele vielleicht gar nicht wissen, dass dieser Turbodieselmotor, den gab es auch im Opel Omega.
Ja, stimmt.
Opel hat den BMW Dieselmotor verbaut, wie geil ist das denn?
Komm, und was war das seltenste Auto, wo der drin war? Kommst du auch drauf, wenn du ganz hart nachdenkst.
Der Dieselmotor?
Von ja, das seltenste Auto.
Ah, der Bertone Freeclimber.
Echt, ich wusste, dass du es weißt, aber ich habe nicht gewusst oder habe nicht wirklich damit gerechnet, dass du drauf kommst. Ja, Bertone Freeclimber, genau.
Bertone Freeclimber, genau. Das ist eigentlich ein Daihatsu, der in Italien, also die Daihatsu Geländewagen, der in Italien bei Bertone montiert worden ist. Das ist tatsächlich eine Bertone-Produktion auch. Und Bertone hat da, der Freeclimber sollte so eine, ja, was Besseres sein. Und da hat man dann bei BMW den Motor zugekauft und hat einen BMW 6-Zylinder Dieselmotor. Das ist geil. Wenn du also einen klassischen SUV fahren willst, mit einem BMW-Motor, geht nur das.
Ja, und das Auto sieht auch echt ganz cool aus. Ne?
Ja, also ist der ganz war cool.
So ein bisschen eigenständig. Ne?
Also genau, weil der hat vorne so runde Scheinwerfer, zwei gleich ungleich große gehabt.
Genau.
Und war das Original, der hat so Rocky? Oder hieß der, ich meine ja.
Ja, ist das so?
Ich meine, das ist da, hat so Rocky.
Nicht nur mal kleiner gewesen, aber kann sein.
Nee, der ist nicht so klein ist der ja nicht, sonst wäre der kein 6er BMW-Motor drin
eben
gewesen.
Eben,
genau.
Aber das Auto finde ich cool, gibt es auch nicht viele vorne, wäre auch ein Auto, was aus meiner Sicht in einem geilen Zustand auch hier reinpassen würde.
Sofort. Ne? Bertone Freeclimber steht sofort hier.
Sehr gut.
Geil.
Sehr gut. Wir gehen jetzt Bertone Freeclimber suchen.
Freeclimber suchen. Ja. Das wird eine schwierige Sache, weil wir müssen ihn dann so finden, dass er in dem Zustand ist, dass er hier rein kann.
Eben, und dadurch, dass das ja Nutzfahrzeuge waren damals, die ja durchaus auch im Gelände bewegt worden sind, findet man sowas tatsächlich, wenn dann nur in
Zukunft. Ich habe mich letztens mit dem Auto beschäftigt irgendwann und hatte dann, ich glaube, ein Prospekt online oder so mir noch angeguckt, wo der Wagen dann mit so irgendwo in Norditalien, Südtirol, irgendwo muss er in den Bergen stehen. Und da sitzt irgendwie eine Frau drin oder ein Mann und der andere Partner läuft über die Wiese oder so. Und es sieht so total nicht italienisch aus alles. So total nicht italienisch, weißt du? Denkst du, okay, alles klar. Also, wenn ihr was nicht Italienisches haben wollt, was aus Italien kommt, kauft einen betonten Freeclimber. In dem Sinne, tschüss.
Tschüss. So. Du hattest übrigens damals, als ich dich angesprochen habe, Anfang letzten Jahres gesagt, wir könnten eventuell zu Ostern wieder sowas machen mit irgendwie ein paar Ostereiern. Weißt du, ein paar Kontaktkarten. Ja. Das könnten wir nicht so Räume machen. Das ist ja schnell gemacht.
Müssten wir Autos haben, die eine iPhone haben, ne?
Ja, das war deine Idee, genau. Ja. Genau, genau. Können wir uns mal vielleicht ein paar Eier ausdenken?
Ja, Mazda 121.
Klar, das ist das Erste, wo man dran denkt, ne? Aber auch die, ach so, hast du das gesehen? Ich hatte das ja geschickt. Tatsächlich, diese beiden Omis, die ich in dem Polo Harlequin gesehen habe, jetzt ist das Ding zu verkaufen. Ja. Das ist auch der. Ich habe die Bilder angeguckt. Yeah. Also wäre jetzt komisch, weil es ist Jenfeld gewesen, wo ich den Wagen gesehen habe. Der Wagen steht in Jenfeld und es ist absolut dieselbe Farbkombination, also Dach und so weiter und so fort. Und der war, glaube ich, gar nicht schlecht. Also ich fahre da gleich mal lang, wenn ich den sehe. Es ist so, wenn ich, kennst du da, also das wäre bei dir wahrscheinlich dasselbe. Wenn du deiner Partnerin jetzt sagen würdest, ey, ich kaufe ein Polo Harlequin, fährst du den, sagt die, Alter.
Nee.
Genau, genau. Und
meine, sag die Tschüssikowski.
Genau. Und Kerstin würde nämlich auch sagen, pass auf, stell den bitte in eine andere Straße.
Ja, will ich nicht mit in Zusammenhang gebracht werden.
Wobei funny ist das Ding, ne?
Ah, wir sind immer noch am Aufnehmen, ne? Ja, komm, das schneiden wir noch rein, Frank. Funny ist das Ding, ja, funny Chips. Ja, ja, ja.
Sag mal, hatte der, den ich dir geschickt habe, hat ja auf dem Bild, wenn ich mich nicht irre, so ein grünes Lederlenkrad drin gehabt. Und irgendwie sowas, glaube ich, habe ich auch mal gesehen, dass es sowas gab. Also die Sitze sind ja auf jeden Fall mit diesem Muster. Daran kannst du ja auch erkennen, dass das in jedem Fall ein echter Harlequin ist. Mal davon abgesehen, dass es heutzutage aufwendiger ist, einen Harlequin selber zu bauen, als einen zu kaufen.
Dann hast du wahrscheinlich ein grünes Lenkrad von Benetton drin gehabt.
Nee, das war das originale Airbag-Lenkrad.
Habe ich nie gesehen mit grün.
Ja, irgendwie kam mir das bekannt vor.
Nee, habe ich nie gesehen.
Ja, ich weiß nicht.
Weißt du, was ich noch gerne hätte?
Na?
Ah, ich habe da auch mit jemandem drüber gesprochen heute, der da gute Connections hat. Ich hätte gerne noch ein Smart Limited 1 von 1998.
Ja, das hast du ja schon mal gesagt.
Nur im Top-Zustand, das ist das Problem.
Hast du ja schon mal gesagt.
Top-Zustand.
Ich glaube, dass dass durch diese Veränderung auch mit Geely das Thema Smart und das Thema Youngtimer Smart, also alte Smart in gutem Zustand, nochmal richtig aktuell werden.
Ganz sicher.
Weil wenn man ehrlich ist, man hat ja diese Autos damals, weil sie alle vom Preis her und neuer ja auch nicht teuer war, ja immer verschrottet. Ne? Die Motoren konnte man ja reparieren. Also theoretisch, die Turbomotoren haben ja nicht wer weiß wie lange gehalten. Das waren ja jetzt keine Dauerläufer. Ne? So 120.000 Kilometer, dann hat so ein Turbomotor und zwischendurch musstest du ihn auch mal vielleicht mal ein bisschen überholen. Völlig normal eigentlich. Aber ansonsten ist an dem Auto auch nichts großartig dran, was sich vor Riesenprobleme stellen könnte.
Rost vielleicht.
Und ich finde, ja, kann sein. Wobei, das fällt natürlich nicht so auf, weil du die Karosserie siehst du ja nie rost, logischerweise.
Ja gut, die Karosserie ist ja eine Stahlzelle komplett. Klar. Und müsst ihr von unten angucken, wie das da so aussieht. Ich müsste überlegen, die sind 23 Jahre alt, die Dinger.
Ja, und wenn du heute mal drauf achtest, du siehst ja kaum noch einen mit drei Rückleuchten.
Nee, siehst du keine mehr. Nee. Sind alle weg. Nee. Ja, ist doch klar, der durchschnittliche Deutsche hat sein Auto 7 Jahre, warum soll er mit zum alten Smart rumfahren?
Und wie lange die damals darüber gesprochen
haben. Die gibt es doch für ein paar hundert Euro zu überall an jeder Ecke, wenn einer bei so einem Fähnchenhändler, weißt du, die kosten ja nichts.
Nee, die kosten gar nichts. Nein, nochmal, was soll auch am Ende ein gebrauchter Smart kosten, wenn du heutzutage einen Smart 4-4 Electric, ne? Für gewerblich leasen kannst für 39 Euro. ohne Anzahlung.
Ja, ist ein
inklusive BAFA-Prämie. Ja. Was, verstehst du, wer geht dann los und kauft dann für 5.000 Euro ein gebrauchtes Smart?
Nee, genau.
So. Ja, da bin ich gespannt. Aber du hast recht, so ein Smart erste Serie oder die limitierten Varianten, und da gab es ja wirklich einige Sachen, die ich auch nicht mehr so auf der Pfanne habe, wo du bestimmt noch ein paar Prospekte von hast. Und so ein Ding dann dazu, so ein passendes Auto dazu, schon cool.
So, jetzt aber Schluss. Raus.
Tschüss.
Tschüss.
Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logo-Friedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.